Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist Jan Tengeler. Herzlich willkommen. Wir berichten über Neues bei den Berliner Verhandlungen zum Klimapaket. Wir schauen zurück nach Madrid und fragen, ob es beim schwierigen Weltklimagipfel nicht doch auch Hoffnungsschimmer gab. Außerdem heißt es, schlechte Luft in Neu-Delhi und was eine deutsche Architektin dagegen unternehmen möchte. Die Elektromobilität in den USA, vor allem in Kalifornien, setzt man auf E-Autos. Welche alternativen Antriebsmöglichkeiten gibt es eigentlich? Das Berliner Politik Labor Agora hat dazu gerade eben eine Pressekonferenz gegeben und wir berichten. Und im Verbrauchertipp geht es um die ferngesteuerte Lichtanlage, um Smart Lighting. Ein Ereignis zum Thema Klima jagt das andere. Gerade haben Sie es gehört in den Nachrichten, dass es einen Durchbruch bei den Verhandlungen zum Klimapaket gibt. Mehr Informationen hat Barbara Schmidt-Matern aus Berlin.
Die Weltgemeinschaft hat keinen Durchbruch für das Klima geschafft in Madrid, dafür aber der Bundesrat in Berlin. In den hochkomplizierten Verhandlungen des Vermittlungsausschusses zum Klimapaket einigen sich Bund und Länder nun auf effizientere Maßnahmen, wie aus einem gemeinsamen Papier hervorgeht. Demnach soll es ab dem Jahr 2021 einen CO2-Preis im Verkehr und im Gebäudebereich von 25 Euro pro Tonne Kohlendioxid geben. Zuvor waren lediglich 10 Euro vorgesehen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unisono als zu gering kritisiert hatten. Bis 2025 soll der Preis dann schrittweise auf 55 Euro pro Tonne erhöht werden. Ab dem Jahr 2026 ist ein Handel mit Zertifikaten in Höhe von maximal 65 Euro geplant. Im Gegenzug gibt es zudem eine Einigung bei der Pendlerpauschale. Sie steigt ab dem Jahr 2021 ab dem 21. Kilometer um 5 Cent, ab dem Jahr 2024, und das ist neu, dann um 8 Cent pro gefahrenem Kilometer. Dritter wichtiger Punkt: Die Länder sollen für den Zeitraum 2021 bis 2024 1,5 Milliarden Euro als Ausgleich für die gestiegenen Kosten, etwa bei der Pendlerpauschale, erhalten. Der Kompromiss kam offensichtlich am frühen Montagmorgen in einer Nachtsitzung der Ministerpräsidenten mit Mitgliedern des Bundeskabinetts zustande.
Aus Berlin berichtete Barbara Schmidt-Matern. Nach der Sitzung der Arbeitsgruppe soll am Mittwoch der große Vermittlungsausschuss zusammenkommen und das gesamte Klimapaket könnte am Ende der Woche vom Bundesrat verabschiedet werden. Von Berlin noch einmal nach Madrid. Die Weltklimakonferenz ist zu Ende. Ich habe kurz vor dieser Sendung mit dem Kollegen Werner Eckert gesprochen, der noch einmal die wichtigsten Ergebnisse oder auch Nichtergebnisse zusammengefasst hat.
Also zum einen gibt es einen politischen Rahmentext, in dem Bezug genommen wird auf die Wissenschaft. Also die Konferenz akzeptiert, anerkennt und würdigt die Arbeit der Wissenschaft und damit auch deren Ergebnisse. Damit ist der Weltklimarat gemeint mit all seinen Berichten. Es wird Bezug genommen darauf, dass in vielen Staaten der Welt Menschen mehr Klimaschutz wollen und verlangen, dass die Weltgemeinschaft mehr tut. Und es wird eben beteuert, dass im nächsten Jahr alle neue Berichte zum Klimaschutz, zum nationalen vorlegen müssen. Das war schon mal in Paris 2015 grundsätzlich vereinbart. Und es ist eben auch ein Hinweis darauf, dass das nicht einfach das Alte mit neuen Worten ist, sondern dass da zusätzliche Anstrengungen kommen müssen. Das ist der Chapeau-Text, der Rahmentext. Es hat keinen Abschluss ja gegeben zum Emissionshandel, dem Handel mit Klimagasgutschriften. Das hat man verschoben und man hat so eine kleine Anerkennung für das Thema Schäden und Verluste gemacht. Die Entwicklungsländer wollten eine eigene Kasse dafür. Die Industriestaaten sind da sehr, sehr langzähnig und übrigens inklusive Europa und haben hier nur ein ganz kleines Ventil in anderen Kassen geöffnet.
Die Reaktionen im Nachgang sind eher ernüchternd. Ist das auch Ihr Gefühl? Ist das auch ein Gefühl, was man eben hatte oder hat, wenn man vor Ort gewesen ist die ganze Zeit?
Ja, das war sicher so. Das geht eigentlich die ganze Bank durch, dass alle gesagt haben, die aus dem europäischen Raum zumindest kommen, das ist ungenügend gewesen. Man muss die Geschichte dieser Konferenz vielleicht sehen. Es war eine wirklich intensive Abwehrschlacht. Eigentlich gab es breite Angriffe aus vielen Ländern, das Reich von Australien, Brasilien, Saudi-Arabien bis hin in Teilen zu China und Indien, die Rückschritte beim Klimaschutz hier festschreiben wollten, die also zurückfallen wollten hinter das, was man 2015 in Paris vereinbart hat. Und es war eine mühsame und dramatische Abwehrschlacht, um zumindest das Niveau in etwa zu halten, das man damals schon hatte. Die Brasilianer haben alles blockieren wollen, was zum Beispiel mit Regenwaldschutz zu tun hat. Da sieht man auch sehr spezifische, länderspezifische Interessen. Die Australier, die derzeitige Regierung, möchte weiter auf Kohle setzen und hat sich deswegen sehr vielen Punkten widersetzt. Saudi-Arabien ist ein chronischer Nörgler in diesem Prozess. Man kann das ein bisschen nachvollziehen bei einem Ölland, wenn gleich man das nicht gutheißen muss. In Indien gibt es Probleme und auch in China, weil die sehr viele alte Verschmutzungsrechte haben aus dem alten Kyoto-Vertrag, der bislang ja galt für den Klimaschutz und der nur die Industrieländer band. Und die möchten gerne diese Zertifikate in der kommenden Paris-Welt sozusagen weiter verkaufen dürfen. Das ist auch ein verständliches Interesse. Und die Inder vor allen Dingen haben gesagt, wir werden keine Verschärfung unserer Klimaziele nach 2020 machen, solange die Industriestaaten nicht vor 2020 ihre Zusagen erfüllen oder eben dann irgendwelche Leistungen dafür erfüllen, zahlen. Deutschland immerhin hat sein 2020-Ziel ja eben auch nicht erreicht und das macht dann angreifbar.
Sie haben eben gesagt, auch Deutschland steht ja in der Kritik. Jetzt wird in dieser Woche über das Klimapaket gestritten hier in Deutschland. Und gerade eben kam auch ja die Meldung, dass der CO2-Preis auf 25 Euro pro Tonne steigen soll. Sehen Sie das als ein wichtiges Signal, das vielleicht im Nachhinein doch auch hoffnungsfroh stimmen kann?
Ich glaube, dass diese Einigung, für die sind zwei Gründe verantwortlich. Zum einen gab es ja wissenschaftliche Gutachten noch und nöcher, die alle Preise in etwa dieser Höhe, wie sie jetzt vereinbart worden sind, empfohlen haben. Insofern ist das eine Anpassung an den wissenschaftlichen Sachverstand. Das andere ist, dass mit dem Green Deal, der eben jetzt auf europäischer Ebene anlaufen wird, die Klimaziele 2030 der ganzen Union erhöht werden müssen, logischerweise. Daraus folgt, dass auch Deutschland sein Klimaziel 2030 wird anpassen müssen. Und da hätte das alte Klimapaket, das geplante, nun um Längen das Ziel verfehlt. Das muss allen Beteiligten klar gewesen sein. Insofern ist das ja eine logische Konsequenz aus diesem gesamten Prozess, zu dem auch Madrid gehört.
Das war der Rückblick auf die Weltklimakonferenz in Madrid mit Werner Eckert, mit dem ich kurz vor dieser Sendung gesprochen habe.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Ich bin die Franziska und ich wohne in Dresden und ich gehe regelmäßig zum Foodsharen. Oh, heute gab es super viel Kuchen und mal wieder Salat und Kresse. Foodsharen ist Lebensmittel, die anderweitig eigentlich nicht mehr verwendet werden können, abends nach Ladenschluss bei Supermärkten oder bei gastronomischen Betrieben abzuholen, die dann selber mitzunehmen oder eben mit anderen Leuten zu teilen. Und was auch ziemlich cool ist, eine Papaya. Man weiß ja, dass super viele Lebensmittel, die mal im Supermarkt waren, letztendlich doch nicht beim Endkonsumenten landen, weil einfach zu viel, weil irgendwelche Sachen beschädigt werden. Und Zitronenmelisse. Ich weiß auch nicht so recht, was wir damit machen sollen, aber wenn man auf einmal zwei Wirsing mitnimmt oder Gemüsesorten, die man eigentlich sonst nicht so oft verkocht, dann ist es auch noch mal ein bisschen mit rumexperimentieren und ausprobieren verbunden, was ganz schön ist. Und ganz viele Brötchen und ganz viele Laugenstangen. Die Lebensmittel sind natürlich auch nicht mehr so lange haltbar einfach. Dann muss man einfach Leuten irgendwie Essen mitbringen, im Idealfall ein großes Essen kochen und alle Freunde abends irgendwie an den Tisch bringen. Das ist so vielleicht das Problem, wenn man es so nennen kann.
Kleine Ideen zum Klimaschutz, das war der Adventskalender hier bei Umwelt und Verbraucher von Bastian Brandau. Die indische Millionenmetropole Neu-Delhi gilt als eine der dreckigsten der Welt, zumindest was die Luftwerte angeht. Im Winter steigen die Werte der Feinstaubbelastung in extreme Höhen. Vor allem die Abgase der vielen Autos sind dafür verantwortlich. An schlimmen Tagen, so heißt es, wäre es so, als ob die Menschen 45 Zigaretten rauchten. Die deutsche Architektin Britta Knobel-Gupta hat mit ihren indischen Kollegen Türme entwickelt, die die Luft in Neu-Delhi reinigen könnten, Silke Dittrich berichtet.
Noch vor wenigen Tagen sind die Menschen hier in Neu-Delhi auf die Straßen gegangen, weil und obwohl ihnen in Indiens Hauptstadt fast die Luft wegbleibt. Wir können hier kaum atmen, sagt Jennifer, die eine Ausbildung zur Krankenschwester macht. Wir würden am liebsten die ganze Zeit die Luft anhalten. Die Architektin Britta Knobel-Gupta ist ihrem Ehemann nach Indien gefolgt und leidet nun schon seit 9 Jahren unter der dreckigen Luft in Neu-Delhi.
Also ich merke, dass man außer Atem ist ganz schnell und dass die Luft einfach auch riecht. Also sie riecht unangenehm. Andererseits zum Glück habe ich jetzt keine Herzprobleme oder andere Probleme bis jetzt.
Aber das könnte noch kommen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, 1/3 aller Herzinfarkte, Schlaganfälle und Lungenkrebserkrankungen gehe auf die Luftverschmutzung zurück. Forscher sagen, dass die Luft in Neu-Delhi an einigen Tagen so schlecht sei, dass man genauso viele giftige Stoffe einatmen würde, als wenn man 45 Zigaretten am Tag raucht. Britta Knobel-Gupta und ihr Team wollen das ändern.
Ich denke auch viele Leute, die sich keine Luftfilter leisten können, die auf der Straße leben, die beeinträchtigt das natürlich noch mal sehr viel mehr. Und eigentlich sollte die Luftqualität kein Luxusobjekt sein. Jeder sollte eigentlich Zugang haben zu sauberer Luft.
Die Idee, die sie entwickelt haben, Türme, die draußen die Luft filtern können. Britta Knobel-Gupta erklärt, wie das funktionieren kann.
Die Luft kommt rein von oben und wird dann gefiltert durch 7 verschiedene Filter und auch energetisiert. Ein Regensturm, eine elektrostatische Schicht, eine antibakterielle Schicht, also auch Bakterien werden gefiltert. Und dann kommt unten die frische Luft raus auf Menschenhöhe, sodass es auch effektiv ist für die Menschen zum Einatmen und auch etwas gekühlt.
Das Problem, es müssten alle 600 Meter 18 Meter hohe Türme in der Stadt aufgestellt werden. Die würden jeweils zwischen 150.000 und 500.000 Euro kosten. Würden. Denn bislang haben die Architektin und ihr Team ihre Idee noch nicht verkaufen können. Derzeit bauen sie einen Ökopark in Neu-Delhi, in dem sie die Luftfiltertürme dann ausprobieren wollen. Immerhin hat sich das Umweltamt der Stadt nun das Projekt präsentieren lassen.
Die Stadt sammelt Informationen, sammelt, was es so gibt an Technologie und informiert sich im Moment. Und ja, wir hoffen, dass es zur Realität wird und dass wir hier die Luft verbessern können.
Kein leichtes Unterfangen. Politiker in Indien schlagen vor, man solle den Gott Indra anbeten, damit der Regen bringe und so die Luft sauberer würde. Andere sagen, die Inderinnen und Inder sollten Karotten essen, um gesund zu bleiben. Einen großen politischen Willen, die Luftverschmutzung zu bekämpfen, gibt es bislang noch nicht. Britta Knobel-Gupta und ihr Team wollen sich davon allerdings nicht unterkriegen lassen.
Also wir versuchen, ein Vorreiter zu sein oder ein Vorbild zu sein und dass wir damit die Öffentlichkeit und auch die Regierung ein bisschen mehr vielleicht unter Druck bringen, auch, dass sich etwas verändert.
Zumindest der Ministerpräsident von Neu-Delhi könnte sich vielleicht mit Luftfiltertürmen in seiner Stadt anfreunden. Denn die Luft hier, sagt er, gleiche an manchen Tagen einer Gaskammer.
Soweit ein Beitrag von Silke Dittrich aus Neu-Delhi. Bei zu vielen Autos mit Verbrennungsmotor gilt die Elektromobilität. Als Alternative in Kalifornien wird das schon oft beherzigt. Und Markus Schuler hat aktuelle Zahlen zur Infrastruktur rund ums E-Auto in den USA.
Hier in den USA fahren mittlerweile 2,1% aller Autos mit Strom. In absoluten Zahlen heißt das, derzeit sind 270 Millionen Fahrzeuge in dem Land registriert. Gut 1,1 Millionen davon haben einen Elektromotor. Spitzenreiter ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat Kalifornien, in dem fast 40 Millionen Menschen leben. Hier beträgt der Marktanteil der Stromer schon fast 8%. Einen großen Anteil hat natürlich Tesla mit seinem Firmensitz im Silicon Valley im Norden Kaliforniens. Dementsprechend gut ist auch die Infrastruktur, um sein Fahrzeug zu laden. In den gesamten USA gibt es fast 70.000 Ladestationen. Diese Zahl ist von Mai diesen Jahres. Die Hälfte aller Ladesäulen befindet sich in Kalifornien. Hier gibt es auch die meisten Schnellladestationen, die mit 480 Volt betrieben werden, nämlich mehr als 20.000. In Parkhäusern, Shoppingmalls und öffentlichen Einrichtungen in Kalifornien muss ein Teil der Parkplätze qua Gesetz mit Elektroladestationen ausgestattet sein. Angestellte des öffentlichen Dienstes erhalten Strom für ihr Elektroauto zu vergünstigten Konditionen. Die Kilowattstunde am Schnelllader kostet derzeit umgerechnet 13 Eurocent. Alle Ladestellen sind in privater Hand. Die Bezahlmodelle reichen von der monatlichen Flatrate über die minutengenaue Abrechnung bis hin zur Kilowattabrechnung.
Markus Schuler berichtete aus den USA und wir bleiben beim Thema hier bei Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Elektromotoren als Alternative zum herkömmlichen Verbrennungsmotor. Dass beim Fahren dabei weniger Emissionen entstehen, ist unstrittig. Aber ob der Elektromotor überhaupt eine gute Alternative ist und welche anderen Möglichkeiten es noch gibt, darüber hat gerade Agora informiert. Und das ist eine unabhängiges Politlabor in Berlin, das sich mit dem Thema Energie und Verkehrswende befasst. Nadine Lindner hat die Veranstaltung besucht, kommt gerade eben zurück. Hallo, Frau Lindner.
Hallo.
Worum ging es genau bei dieser Pressekonferenz von Agora?
Ja, die Agora Verkehrswende hat einen Vergleich angestellt und sie hat Elektroautos mit Batteriebetrieb verglichen mit anderen Antriebsarten, zum Beispiel Wasserstoff in Brennstoffzellen, Erdgas und auch synthetische Kraftstoffe. Da könnte man jetzt sagen, Moment, da fehlt noch was, wenn man aufmerksam zugehört hat. Das sind die Biokraftstoffe, also das heißt, die aus Agrarprodukten oder aus Reststoffen gewonnen werden. Die hat man bei dieser Betrachtung rausgelassen und das wurde begründet. Man hat gesagt, ja, diese Biokraftstoffe, die haben zu wenig Potenzial, können zu wenig Masse, einen zu geringen Anteil am Gesamtenergieverbrauch im Verkehrsbereich beisteuern. Je nach Studie, es gibt da unterschiedliche Betrachtungen, landet man tatsächlich nur bei einstelligen Potenzialen. Das heißt, man hat sich jetzt auf die anderen Antriebsarten konzentriert. Man hat den ganzen Lebenszyklus untersucht, das ist auch noch interessant, von der Herstellung bis zum Lebensende des Produktes. Das ist vor allem beim Punkt der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge natürlich sehr wichtig, weil man da ja weiß, dass die so einen Rucksack mit sich rumtragen, dass die relativ hohe klimaschädliche Auswirkungen schon in der Herstellung haben, was sich dann erst über die Nutzungsdauer dann auch quasi amortisiert. Das hat man mit einberechnet und es ist eine Nachfolgerstudie zu einer Studie, die dieses Jahr im Frühjahr schon mal von Agora Verkehrswende veröffentlicht wurde. Da hat man dann batteriebetriebene Elektroautos mit Verbrennern verglichen. Jetzt hat man halt auch andere alternative Antriebsarten unter die Lupe genommen.
Und sind es tatsächlich Alternativen? Kann man dazu denn schon wirklich was sagen, auch wenn das ja immer so ein bisschen vorläufig erscheint?
Ja, es ist durchaus ein gemischtes Bild und dieser Punkt der Vorläufigkeit, den Sie gerade ansprechen, der hat heute eine große Rolle gespielt. Es ging natürlich um die Klimabilanzen, aber andere Parameter wie zum Beispiel Marktreife, Angebot, Verfügbarkeit von Automodellen, das spielt ja auch mit rein. Günter Hörmendingen, der stellvertretende Direktor von Agora Verkehrswende, der hat das zusammengefasst, was seiner Ansicht nach die wichtigsten Punkte aus der Studie sind.
Naja, das Batteriefahrzeug liegt vorn. Das Brennstoffzellenfahrzeug liegt dann ungefähr, je nachdem wie Sie rechnen und welche Distanzen Sie einplanen, so um die Hälfte drüber. Und das Fahrzeug mit den synthetischen Kraftstoffen, das ist, wie man im Englischen sagt, off the charts. Das ist also so hoch, 3-mal mehr als ein Batteriefahrzeug.
Ja, also was er jetzt zum Vergleich angestellt hat, die synthetischen Kraftstoffe bei 150.000 Kilometer Fahrleistung, da würde dann der Vergleich zwischen batterieelektrisch betrieben und den synthetischen Kraftstoffen bei 75% mehr klimaschädlichen Treibhausgasausstoßen für die synthetischen Kraftstoffe ausfallen, denn für die batterieelektrischen, das heißt, man sieht für diese Antriebstechniken zumindest jetzt erstmal Platz eher in den Nischen, das heißt vielleicht im Fernverkehr, aber auch im Flugverkehr, wo flüssige Kraftstoffe nicht so einfach ersetzt werden können. Beim Pkw hat man dann tatsächlich hier in dieser Studie dann doch den Fokus bzw. eine große Sinnhaftigkeit auch bei batterieelektrisch betriebenen Elektrofahrzeugen gesehen.
Es geht hier darum, welche Alternativen es gibt. Das wurde aufgezeigt, aber Agora Verkehrswende, haben Sie sich sonst zur Verkehrspolitik der Bundesregierung irgendwie geäußert?
Ja, Christian Hochfeld, der Direktor der Agora Verkehrswende, hat heute Morgen eine kleine Bilanz gezogen, hat eine Verunsicherung beschrieben, die er im politischen Raum wahrnimmt, die sich oft hinter dem Stichwort Technologieoffenheit verbirgt. Und das könne seiner Ansicht nach auch Nachteile haben, wenn man jetzt zu lange wartet. Hier ist seine Einschätzung.
Und das Kritische an dieser Diskussion ist in unseren Augen, dass es im politischen Umfeld im Moment diese Verlorenheit in Zeit und Raum am Ende beim Konsumenten und beim denjenigen, die sich für einen neuen Pkw entscheiden müssen, zu der Verunsicherung führt, was kaufe ich denn jetzt? Und diese Kaufzurückhaltung ist in unseren Augen das Schlechteste, was wir tun können.
Ja, vielleicht noch ein Wort zur Agora-Verkehrswende. Das ist ein Think Tank in Berlin, getragen von der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation. Aber im Rat der Agora-Verkehrswende sind auch viele Industrievertreter mit dabei. BMW, Volkswagen, Siemens, aber zum Beispiel auch Innogy, Bundeslandespolitiker. Das heißt, hier bespricht man dann tatsächlich diese Technologiealternativen dann auch nicht nur politisch, sondern auch technologisch und mit einem gewissen Wirtschaftsfokus.
Vielen herzlichen Dank für diese Information. Das war Nadine Lindner mit Informationen aus Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Neue Kommunikationswege sollen via Handy und Computer unseren Alltag erleichtern. Ein Kühlschrank, der uns per App sagt, was ihm fehlt, Saugroboter, die ferngesteuert durch die Wohnung fahren und Zeitschaltuhren, mit denen wir unser Licht programmieren können. Vorzugsweise zu unterschiedlichen Zeiten, damit Fremde nicht daran ablesen können, wann wir zu Hause sind und wann nicht. Das Ganze hat aber auch ein paar Nachteile beim Datenschutz und dazu jetzt unser Verbrauchertipp von Ann-Kathrin Stracke.
Intelligente Beleuchtungssysteme, sogenannte Smart Lighting-Systeme, bieten für Verbraucher viele Vorteile. Komfortableres Wohnen, Energiesparen, aber auch mehr Sicherheit. Nutzen wir sie, senden diese Systeme Daten an den Anbieter. Wann machen wir das Licht an? Welches Licht nutzt der Verbraucher? Eher gedimmt oder eher intensiv? Solche Systeme bieten nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken, warnt Günther Martin vom TÜV Rheinland. Denn wer die Daten in der Hand hat, kann damit einiges anfangen.
Damit kann er ein Profil erstellen über ihr Verhalten. Also zum Beispiel, wann stehen Sie morgens auf und machen Licht an? Wann gehen Sie abends zu Bett? Sind Sie vielleicht in Urlaub? Solche Daten könnten erhoben werden und ausgewertet werden. Das ist aber nicht legal. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung und die Auswertung nach dieser Daten für Zwecke, die nicht speziell mit dem Thema Beleuchtung zu tun haben, ist nicht erlaubt.
Bekannt ist das offenbar nur wenigen, denn nicht alle Verbraucher haben bisher über den Datenschutz bei intelligenten Beleuchtungssystemen nachgedacht.
Den digitalisierten Haushalt würde ich nicht wollen.
Warum nicht?
Da sind mir zu viele Löcher. Ich habe das Gefühl, ich habe da einen Kontrollverlust.
Ich bin Softwareentwickler und baue genau diese Dinge. Und wenn ich Informationen weitergebe, dann muss ich damit rechnen, dass sie jemand benutzt.
Um nicht auf unseriöse Anbieter hereinzufallen, raten Verbraucherschützer vor dem Kauf eines Smart Lightning Systems auf folgende Punkte zu achten. Gibt es eine Datenschutzerklärung oder gibt es keine? Diesen Punkt können Interessierte in einer Online-Recherche vorab klären, denn eine Datenschutzerklärung muss vor dem Kauf verfügbar sein. Gemäß der DSGVO müssen Datenschutzerklärungen transparent sein und klar ausweisen, was mit Daten, die das Produkt sammelt, passiert. Günther Martin vom TÜV Rheinland weist auf dieses Stichwort hin.
Wenn da irgendwas mit Werbung steht, steht vielleicht drin, dass die Daten von mir für personalisierte Werbung genutzt werden. Wenn ich das nicht möchte, dann würde ich das Produkt ablehnen oder die Zustimmung für die Werbung nicht geben.
Ein weiterer Punkt: Werden die Daten an Dritte weiterverkauft? Sollte das der Fall sein, rät der Experte, Finger weg von dem Produkt. Persönliche Daten, die auf den ersten Blick gar nicht so wertvoll erscheinen mögen, sind für einige Anbieter jedoch umso wertvoller. Sie können damit Profile über Lebensgewohnheiten erstellen, diese dann zusammen mit anderen Daten von gegebenenfalls anderen Anbietern auswerten und mitunter für personalisierte Werbung nutzen. Günther Martin vom TÜV Rheinland dazu.
Personalisierte Werbung, das klingt dann so harmlos, aber am Ende ist das auch irgendwo Manipulation.
Die Smart Lightning-Systeme laufen alle über WLAN-Netze. Um zu verhindern, dass sich Fremde in das eigene WLAN einhacken und somit das smarte Lichtsystem steuern, sollten Verbraucher einige Sicherheitskriterien berücksichtigen.
Soweit der Verbrauchertipp von Ann-Kathrin Stracke. Das war Umwelt und Verbraucher mit Jan Tengeler. Auf Wiederhören.